gefallen. Also wirklich eine wunderschöne Stadt, traumhaft schön, eine wunderschöne Altstadt. Und der Ort hat mir wirklich mega, mega gut gefallen. Also irgendwie auf der einen Seite witzig, auf der anderen Seite wurde mir mega schwindelig dann auch, dass ich dann dem Kollegen auch schnell gesagt habe, okay, reicht dann gleich auch wieder. Und ich bin morgens in der Stadt angekommen, ich hatte noch keinen Plan, was man in der Stadt machen soll. Und dass wir uns dann treffen, eben ich mir eine Rolle ausleihe und ich dann irgendwie 2 Stunden später durch diesen Wald da fahre, in diesem Mario Kart-Style, hätte ich so echt nicht mit gerechnet, aber wirklich eine sehr coole Erfahrung war es.
Hi, ich bin Niklas und das ist Freedom FM, dein Weltreise-Podcast für mehr Freiheit, Leidenschaft und Erfüllung im eigenen Leben. Neben Geschichten von meiner Weltreise erwarten dich hilfreiche Tipps und neue Sichtweisen, um mehr Klarheit für deine Zukunft zu finden. Starten wir also direkt rein.
Die Weltreise geht weiter und ich habe die letzten 3,5 Wochen hier in Vietnam verbracht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freedom FM. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Genau, nachdem ich dann von Mitte Januar bis in den Februar hinein 3 Wochen wieder in Thailand gewesen bin, ging es dann für mich am 9. Februar rüber nach Vietnam. Da bin ich dann in Hanoi gestartet im Norden, habe mich da dann mit meinem besten Freund getroffen für ein paar Tage und anschließend ging es dann für mich alleine weiter, einmal ins Landesinnere und in den Süden des Landes. Und jetzt sitze ich hier an meinem letzten Tag hier im Süden in Saigon in Ho Chi Minh und morgen geht dann die Reise weiter für mich. Und genau, die Folge möchte ich einmal dazu nutzen, um meinen Besuch hier ein wenig Revue passieren zu lassen und mit dir teilen, was ich alles erlebt habe, was ich empfehlen kann, was ich weniger empfehlen kann. Wenn du die vorherigen Folgen zur Weltreise schon gehört hast, dann weißt du, wie die Folgen aufgebaut sind. Ein paar Sachen, wo ich mich sehr darauf gefreut habe, wurde ich vielleicht auch ein bisschen enttäuscht. Wie viel ich ausgegeben habe jetzt in den 3,5 Wochen, hatte ich überlegt, das vielleicht noch mit reinzubringen. Das wäre vielleicht noch für den einen oder anderen interessant. Und so möchte ich dann die 3 Wochen noch einmal zusammenfassen. Genau, ich sitze hier gerade in meinem Airbnb mit Blick auf die Stadt, aber ich höre gerade, im Hintergrund ist eine kleine Baustelle. Ich hoffe, dass die so ruhig bleiben und dass das in der Aufnahme nicht allzu sehr vorkommt. Das nur als kleiner Hinweis eben an der Stelle. Aber dann starten wir doch direkt rein. Und zwar, genau, ich bin am 9. Februar dann von Bangkok rübergeflogen nach Hanoi. Dort hatte ich dann noch einen Tag, bevor ich dann am 10. müsste es gewesen sein, meinen besten Freund direkt am Flughafen abgeholt habe und wir dann uns den Norden ein wenig angeguckt haben. Genau, also ist ja so relativ bekannt für Südostasien, irgendwie dieses Dreieck oder dieses Viereck aus Thailand, Laos, Kambodscha und Vietnam. Oder so die beiden Favoriten, glaube ich, auch irgendwie so Thailand und Vietnam. Und viele, die ich auf der Reise schon getroffen habe, die haben sehr von Vietnam geschwärmt oder sagten jetzt zuletzt auch zum Beispiel, wenn dir Thailand gefallen hat und das war auch mit bis dato mein Lieblingsland auf der Reise bisher, dann wird dir Vietnam auch auf jeden Fall gefallen und wie sich das am Ende herausgestellt hat, dann das jetzt auch in der Folge. Genau, ich bin dann in Hanoi gestartet, hatte den Nachmittag dann noch alleine. Wir hatten uns dann für die Tageswandern, es gab während der Reise eine kleine Planänderung, deswegen am Ende hatten wir, glaube ich, 7 oder 8 Tage gemeinsam, hatten wir uns dann Airbnbs gebucht. Das auch schon mal als erster Tipp an der Stelle. Hier in Vietnam ist es wirklich mega einfach oder mega einfach, günstige Airbnbs zu finden. Also wirklich eigene Unterkünfte, vielleicht wenn du noch mit einem Partner reist, kann man sich das ja sogar noch halbieren. Da findet man wirklich schon nette Gästehäuser oder Apartments für unter 20 Euro auf jeden Fall. Das nur schon mal als erstes an der Stelle. Genau, da hatten wir dann ein Airbnb in Hanoi gelegen. Das war auch wirklich echt schön, recht zentral gelegen. Und zwar waren das nur, 5 Minuten bis zur berühmten Train Street. Genau, den Nachmittag, ich bin dann nur angekommen, bin dann ein wenig in die Stadt gelaufen und habe mir dann ein bisschen die Innenstadt von Hanoi angeguckt. Genau, also direkt ist mir aufgefallen, also sehr positiv überrascht von Hanoi, wie schön die Innenstadt doch ist. Deswegen Hanoi hat mir im Allgemeinen auch schon wirklich sehr gut gefallen als Stadt. Und zwar waren da wirklich sehr viele Straßen, also überall sah es irgendwie auf der einen Seite gleich aus, weil es irgendwie gleiche Gebäude sind, nicht unbedingt Gebäude, weil auf der anderen Seite sieht es auch eben wieder überall komplett unterschiedlich aus. Ich weiß nicht, wie ich das genau vermitteln soll oder dir beschreiben soll. Weil auf der einen Seite sehen irgendwie alle Gebäude unterschiedlich aus, aber andersrum sind sie auch alle sehr im gleichen Stil gehalten und irgendwie von den Läden, die dann da drin sind, sei es ein Restaurant, irgendwelche Klamottenläden oder wie auch immer, gibt es halt sehr viele. Und so sieht dann doch irgendwie jede Ecke neu aus, aber irgendwie dann doch auch wieder vertraut. Aber dann in der Innenstadt direkt gelegen, mit den vielen großen Bäumen an der Seite und die Gehwege, ich weiß nicht, ob du schon mal in Hanoi oder in Vietnam gewesen bist oder schon mal von gehört hast, aber die Gehwege kann man prinzipiell nicht nutzen, weil die entweder mit irgendwelchen Wagen vollstehen, mit irgendwelchen Rollern, vielleicht sind dann da die Höcker vom Restaurant aufgebaut und einen ganz normalen Spaziergang über den Gehweg wirst du da schon mal gar nicht finden und allgemein, glaube ich, in Vietnam auch eher die Seltenheit. Aber dann mit den ganzen Bäumen noch dabei und alles war grün, hat mir so der erste Eindruck von der Stadt auch wirklich mega gefallen und das sollte auch so weiterbleiben. Genau, am nächsten Tag habe ich dann noch eben gefrühstückt, habe dann meinen besten Kumpel dann eben am Flughafen abgeholt. Das war dann gegen Mittag, sind dann wieder in die Stadt gefahren, waren dann nachmittags auch nur noch ein bisschen spazieren und was essen, weil er ja relativ lange unterwegs war. Und dann ging es dann die nächsten Tage dann eben mit der großen Erkundungstour vom Norden von Vietnam weiter. Und zwar haben wir dann den Tag genutzt, einfach mal einen großen, das war auch wirklich ein großer Spaziergang zu machen, einfach durch die Innenstadt. Da gab es dann noch Paläste oder Tempel, es gab verschiedene Parkanlagen. Oder wir haben uns auch einfach mal auf eine Bank gesetzt an verschiedenen Seen in der Innenstadt. Es gibt so kleine Seen, da kann man sich noch ganz schön hinsetzen und ein bisschen treiben lassen. Und dann waren wir später auch nur noch wie was essen. Wir haben dann auch festgestellt, dass in Hanoi selber es gar nicht so viele Aktivitäten gibt, die man sich irgendwie angucken muss. Wir sind dann abends noch einmal zur berühmten Train Street gegangen, um uns den Zug anzugucken. Da war es dann allerdings der Fall, wir sind dann da durchgelaufen und kamen dann quasi schon am Ende wieder raus, wo dann wieder die Straße war, wo dann die Schienen entlang gefahren sind. Und als der Zug dann gekommen war, wurden wir quasi rausgeschickt, weil wir uns halt nirgendwo hingesetzt haben, weil an den Seiten ist ja relativ wenig Platz und dafür ist ja die Train Street ja an sich auch bekannt. Und weil wir eben da am Ende schon standen, auch mit ein paar anderen noch, wurden wir quasi eben gebeten, wieder nach draußen zu gehen und uns dann quasi vor die Absperrung zu stellen. Dann wurden da so Schranken ausgefahren und dann mussten wir uns halt dahinter stellen und den Flair, eben den vorbeifahrenden Zug zu bewundern, zu genießen, aufzupassen, sein Gesicht nicht zu verlieren, wenn man so dicht daran steht. Eben in der beleuchteten und bunten Train Street hatten wir da halt weniger, weil wir dann eben auf dem Gehweg draußen standen und dann das leider so ein kleiner Fail war. Aber dazu gleich nochmal mehr. Und genau, dann haben wir genau die nächsten Tage an sich eigentlich nur noch genutzt. Eben genau, waren wir noch, ich glaube, einen weiteren Tag da komplett, genau. Da haben wir uns dann noch so ein bisschen umgeguckt. Wir waren noch in einem Shopping-Center, weil ich mir da noch unbedingt eine Frisbee kaufen wollte, was ich mir bei zwei guten Freunden vorher abgeguckt hatte. Liebe Grüße an der Stelle, die ich dann jetzt auf der weiteren Reise mitnehmen möchte und ja, die jetzt einfach nutzen werde hier auch oder jetzt auch für die Philippinen, denke ich mal, viel zum Einsatz kommen wird. Und genau, waren dann noch lecker essen und haben dann einfach die Innenstadt genossen. Ich glaube, für meinen besten Freund war es alles ein bisschen viel, ein wenig chaotisch, weil es jetzt auch für ihn das erste Mal so eine lange Reise war oder hier auch nach Südostasien ging. Und dann haben wir eben geguckt, wie viele Einwohner Hanoi hat und da waren wir wirklich mega überrascht. Also, dass das eine Millionenstadt war, war mir schon klar, weil es ja eben auch, glaube ich, die größte Stadt in Vietnam sein. Aber dass die Stadt über 6 Millionen Einwohner hat, hätte ich beim besten Willen nicht gedacht. Und wenn man da eben in der Innenstadt war, hatte ich auch weniger den Eindruck, dass die Stadt so groß ist. Aber es war dann auch wirklich viel los auf der Straße, viel Chaos. Allgemein Vietnam wirklich sehr chaotisch, das Land. Mit den ja, fehlenden Verkehrsregeln, muss man glaube ich fast sagen. Und überall laufen und fahren alle kreuz und quer. Auf den Fußgängerwegen ist immer irgendwas los. Also in Vietnam oder allgemein auch in Hanoi speziell spazieren zu gehen, ohne dabei irgendwas Interessantes zu entdecken, ist eigentlich eine Sache der Unmöglichkeit. Und da war es dann, glaube ich, auch ein bisschen too much so für ihn. Und ich kann es auch teils nachvollziehen, weil es wirklich schon nochmal ein bisschen mehr Gewusel war als in manch anderen Städten vielleicht. Aber dann ging es am nächsten Tag auch für uns schon weiter. Ich überlege gerade, ob noch irgendwie eine große Sehenswürdigkeit in Hanoi war. War jetzt aber an sich erstmal weniger der Fall. Also ich glaube, das Highlight für mich war auf jeden Fall die Train Street. Dazu gleich nochmal mehr. Und genau, die Innenstadt an sich. Am nächsten Tag ging es dann weiter. Und da sind wir dann weitergefahren mit dem Bus nach Halong, um uns da dann eben für 2 Tage haben wir uns dann einquartiert, eben die Halong-Bucht anzugucken. Und da war, glaube ich, die Busfahrt, die ging 3 Stunden. Also wir haben noch einen kurzen Zwischenstopp gemacht, also alles auf jeden Fall machbar. Und genau da haben wir uns dann einquartiert, da hatten wir dann auch noch ein echt cooles Airbnb. Das Airbnb war einfach gelegen in einem großen Hotel. Ich glaube, das war irgendwie in der 28. Etage oder so. Und leider war es auf der falschen Seite vom Hotel, aber sonst hätte man wirklich eine schöne Sicht auch auf die Bucht gehabt. Und ich glaube, da haben wir auch gerade mal 35 oder 40 Euro pro Nacht für bezahlt. Und das mussten wir ja dann noch durch 2 teilen. Also wirklich eine coole Unterkunft auch gewesen. Da sind wir dann nachmittags dann nur noch in die Stadt gegangen, uns die ein bisschen angucken, haben dann noch einen Spaziergang an der Waterfront entlang gemacht, um uns da schon die ersten Klippen anzugucken. Und dann für den nächsten Tag haben wir uns dann noch eine Tour gebucht. Das war auch gar nicht so einfach, da eine passende zu finden. Und zwar, wir dachten, vielleicht finden wir was in der Stadt, da direkt einen Anbieter. Haben es dann aber am Schluss endlich online gebucht. Aber viele der Touren, die starten eben von Hanoi aus. Das vielleicht schon mal als Tipp für dich. Und genau, da wäre sonst noch in der Stadt selber, also in Halong, gibt es an sich weniger zu sehen. Es gibt dann noch so einen kleinen Aussichtspunkt, wo man so einen kleinen Berg hochwandern kann, um dann eben einen Blick auf die Stadt zu haben. Das wollten wir dann auch erst machen, aber dann war da irgendwie so eine Leiter, die da aufgestellt wurde, wo man durch auch ein Haus noch durchgehen musste, also ein privates Haus. Dann hat er dann noch irgendwie relativ viel Eintritt für verlangt. Das war dann irgendwie alles so ein bisschen sketchy, das haben wir dann irgendwie auch gelassen. Und sonst gibt es in Halong wenig zu sehen. Also ich war so ein bisschen, oder dazu gleich mehr, genau, am nächsten Tag haben wir dann eben diese Tour gemacht, weil dann haben wir doch noch eine gefunden, die auch an sich in Hanoi gestartet ist, aber man konnte dort auswählen, ob man quasi den Bustransfer mit dabei haben möchte oder ob man sich quasi selber am Pier, wo das Boot abliegt, dort eben dazustößt. Das haben wir dann eben auch gemacht und da ging es dann, glaube ich, um 12 Uhr los. Die mussten ja dann erst noch aus Hanoi anfahren. Und dann ging es dann eben aufs Wasser, wo wir dann erstmal da durchgefahren sind und dann eben 3 Stops, glaube ich, hatten. Genau, und zwar da hatten wir den ersten Stopp dann gemacht, da sind wir, glaube ich, auch knapp über eine Stunde sogar hingefahren. Und zwar in der Sung Sot Cave, wo wir uns dann eine Höhle angeguckt haben. Allgemein gibt es in der Gegend relativ viele Höhlen, die man besichtigen kann. Ich glaube, das sagt man uns aber, ist auch eine der bekannteren auf jeden Fall. Anschließend ging es dann noch relativ in der Nähe gelegen, einfach nur eine Bucht weiter. Nicht eine Bucht, aber quasi so 2-3 Felsen weiter. Dort konnte man dann noch mit dem Kajak in eine Höhle reinfahren. Weil es vom Wetter her nicht das Beste war, hatten wir uns den Teil dann gespart und haben dann auf die anderen auf dem Boot nur gewartet. Und anschließend ging es dann noch zur T-Top Island, wo man dann noch eine kleine Wanderung den Berg hoch machen konnte, um dort dann eben noch einen schönen Ausblick auf die Bucht zu haben. Das haben wir dann auch noch gemacht. Der Anstieg dauerte auch nur 15 Minuten, sind an sich auch nur eine Treppe hoch und das klappte auch relativ einfach und die Aussicht war von oben auch echt klasse. Allerdings war eben das Wetter, ist glaube ich jetzt auch jahreszeitbedingt, einfach nicht das Beste. Deswegen war es auch durchweg bewölkt, was irgendwie dann auch halt eher so semi-cool war. Klar wünscht man sich ja eher Sonnenschein und blauen Himmel oder so. Aber so war es dann auch echt noch ganz cool, dann da eben lang zu fahren. Es gab dann noch ein Mittagessen, also quasi relativ zeitig, auch nachdem wir abgelegt haben, hatten wir über eine Stunde bis zu der Höhle, hatten dann noch Mittag gegessen und genau, anschließend ging es dann wieder zurück. Und ich glaube, wir waren dann gegen 5 oder 6 dann wieder in Halong und dann mussten die ja noch wieder zurückfahren nach Hanoi. Deswegen, das war dann ganz cool, dass wir uns den Teil dann sparen konnten. Sonst wäre es halt wirklich ein langer Tag gewesen, irgendwie von 7 oder 8 Uhr und dann erst bis 21 Uhr wieder zurück. andersrum, wenn man sonst in Halong sich nichts angucken möchte oder in der Gegend, kann man sonst auch eine Tagestour eben von Hanoi aus machen und sich dann das irgendwie mit der Unterkunft etc. sparen. Das wäre, glaube ich, auch so mein Tipp schon für dich. Das würde ich, glaube ich, beim nächsten Mal nicht unbedingt noch mal so machen, weil es in der Stadt selber auch nur wenig zu besichtigen gibt. Genau, das wollte ich nämlich nochmal ansprechen. Und zwar war ich so von Halong, von der Stadt selber, sehr enttäuscht. Weil es war eine ganz normale Stadt, aber dann war dann auch wirklich viele Luxushotels, Riesenanlagen mit Luxus-Stores und irgendwelche Stadtviertel, die da jetzt ganz modern gebaut werden sollen und sehr auf Luxus und Prestige ausgerichtet. Ich kann es soweit nachvollziehen, weil ja die Halong-Bucht, glaube ich, mit eines der Kennzeichen für Vietnam natürlich ist, dass dann dort irgendwie jetzt auf Luxus gesetzt wird. Aber in meinen Augen war es dann irgendwie, es fühlte sich irgendwie fehl am Platz an. Auch als wir dann bei unserem Hotel dann zum Strand runtergelaufen sind und dann da quasi nur Straßen von Hotel zu Hotel liefen und wir quasi noch 10 Minuten brauchten, um bis in der Stadt zu sein. Es fühlte sich irgendwie eher an wie so eine große Parkanlage irgendwo auf den Kanaren, irgendwo in Spanien, in Portugal oder so, auf den Inseln. Und sehr weit weg irgendwie von Vietnam. Genauso die Touren, die wir dann online gefunden haben, das waren auch eher auf Luxus irgendwie ausgerichtet. Dann wirklich mit Hotels und Unterkünfte, wirklich Schiffe dann mit einer sehr besonderen Ausstattung, irgendwie sehr luxuriös und mit einem besonderen Mittagessen. Und oben gab es dann bei manchen noch irgendwie eine Bar dabei, eine Tanzfläche, was auch immer. Also es gab auch so Partyboot-mäßig, aber sonst auch viele, die wirklich sehr auf Luxus ausgerichtet waren. Welche dann vielleicht eher interessant sind für ältere Menschen, die dann einfach nur eine schöne Bootsfahrt irgendwie genießen wollen. Für mich war aber irgendwie die Bootsfahrt zweitrangig an der Stelle. Also ich hätte mich auch irgendwo auf einen Kutter gesetzt und das war da einfach ein bisschen langtuckern. Und so dieses Ganze, sei es die Bootstour oder eben die Stadt, dieses auf Luxus ausgerichtet, hat mir irgendwie weniger gefallen. Genau, so viel dazu. Genau, am nächsten Tag ging es dann weiter mit einem Bus, dann tagsüber dann auch nach Tham Quoc. Das ist ein kleiner Vorort von Ninh Binh. Wir sind 4 Stunden gefahren und das ist 3 Stunden südlich von Hanoi. Da hatten wir uns dann noch für 2 Tage einquartiert, um uns da noch die umliegende Natur anzugucken. Da hatten wir dann noch erstmal mit dem Spaziergang auch die Stadt angeguckt, wirklich ein süßes kleines Dorf, leider schon sehr auf den Tourismus ausgerichtet, mit vielen Restaurants, vielen Tourangeboten und so weiter, also wirklich der Tourismus stand in dem kleinen Dorf wirklich im Vordergrund. Trotzdem hatte der Ort aber irgendwie so seinen eigenen Charme, weil es eben eine Hauptstraße nur gab, die durch die Stadt durchgeführt ist. Und genau, es gab so einen kleinen Stadtkern mit so einem kleinen Fluss, wo man dann Kajak auch fahren konnte, um von dort aus dann quasi den Fluss entlang zu starten. Viele Restaurants, viele Unterkünfte und wirklich auch einfach zu bereisen und an sich wirklich sehr schön. Neben dem Großstadt-Trubel war es dann irgendwie jetzt schön, in so einem kleineren Ort zu sein. Da haben wir uns dann noch für den nächsten Tag ein Fahrrad ausgeliehen und uns die umliegenden Reisfelder angeguckt, sind dann ein bisschen am Fluss entlang noch gefahren. Und wirklich die Natur da in der Umgebung war wirklich traumhaft schön. Wenn es also für dich in die Gegend mal gehen sollte, kannst du dir auf jeden Fall Ninh Binh als die Großstadt dort in der Gegend an sich sparen und dann direkt dann eben nach Tham Quoc fahren und dich dort einquartieren. Meine Empfehlung ist auch direkt irgendwo eine Unterkunft an der Hauptstraße zu nehmen, quasi im Stadtkern. Wir hatten jetzt auch eine Unterkunft relativ nah dabei. Wir sind jetzt noch, 10 Minuten gelaufen. Andersrum gibt es aber auch welche, die quasi direkt an der Straße da liegen und dann ist man quasi direkt im Trubel drin. Aber so war es wirklich echt ganz schön, da gemeinsam dann noch eine Radtour zu machen. Vom Wetter her war es dann relativ passabel. Und da hatten wir dann echt noch ein paar schöne Aussichten genossen. Genau, anschließend ging es dann auch schon wieder zurück nach Hanoi, weil es für meinen Kumpel dann wieder zurückging. Und genau, ich war dann noch für ein paar Tage alleine in Hanoi. Die Tage habe ich dann wieder genutzt, um ein bisschen produktiver zu sein, ein bisschen online nach Job zu suchen, ein bisschen am Podcast zu arbeiten, ein bisschen Videos zu schneiden, bevor es dann für mich weiterging nach Da Nang. Genau, dort habe ich dann einen Sleeper Train genommen. Ein Kumpel hatte mir noch die Zugverbindung dort empfohlen, hatte allerdings betont, dass auch die Landschaft relativ schön sein sollte und es sich daher Sinn machen würde, diese Zugfahrt dann tagsüber zu machen. Den Teil hatte ich leider verpasst und habe daher den Sleeper Train gebucht, weil ich es irgendwie auch so bisher schon zweimal gemacht habe und ganz cool fand, also einmal in Thailand und einmal in China. Und ich daher das halt nochmal machen wollte und eben in Vietnam die Erfahrung auch mitnehmen wollte. Da war ich, glaube ich, 16 Stunden unterwegs, von abends um 6:45 bis um, ich glaube, wir sind um 11:30 mittags dann angekommen. Es war ein ähnlicher Zug wie in China, fühlte sich aber nochmal so ein bisschen heruntergekommener, ein bisschen älter an und auch nochmal ein bisschen weniger Platz, glaube ich. Also ich habe mir den mit einer dreiköpfigen Familie geteilt, so ein Viererabteil. Ich hatte wieder ein Bett oben, hatte mich dann da noch einquartiert, hatte noch zwei Filme geguckt, ein bisschen am Podcast Videos geschnitten, etc. Und mir so noch einen schönen Abend gemacht. Und dann am nächsten Morgen hatten wir dann auch einen Blick quasi auf die Küste. Und was ich da dann noch gesehen habe tagsüber, war wirklich echt schön von der Landschaft. Also direkt an der Küste entlang zu fahren, dann eben mit Blick auf den Strand, mit der Klippe, dem Meer dahinter, dem Grün drumherum, war wirklich echt ganz schön. Also von dem, was ich gesehen habe, kann ich es wirklich sehr empfehlen, für die Landschaft auf jeden Fall. So war es aber, war die Strecke dann doch mit sehr vielen Kurven versehen. Und als ich dann da oben lag, hatte ich so hier und da mal das Gefühl, dass ich da gleich irgendwie runterfallen würde. Als ich dann noch irgendwie aufrecht gesessen habe, um am Laptop zu arbeiten, da musste ich dann zwei, drei Mal irgendwie meine Sachen gut festhalten. Am Ende habe ich dann auch ganz gut schlafen können. Aber vielleicht würde ich beim nächsten Mal, also ich habe da jetzt für knapp über 70 Euro bezahlt, hätte man, glaube ich, besser auf was anderes ausweichen können. Sei es für einen Flieger, also dass man rüber fliegt, ökologisch natürlich weniger sinnvoll, preislich macht es, glaube ich, weniger den Unterschied. Oder eben auch mit der Bus oder ob man vielleicht auf dem Weg dahin noch irgendwo einen anderen Stopp einlegt. So hat mir der Sleeper Train aber nur so suboptimal gefallen. Genau, in Da Nang war ich dann auch nur für eine Nacht, weil mir viele empfohlen haben, gar nicht so lange dort zu bleiben. Das habe ich mir dann auch zu Herzen genommen und sollten sie auch mit Recht behalten, weil Da Nang hat mir so von der Stadt her auch eher weniger gefallen. Weil es an sich wieder eine relativ einfache Großstadt war, teils wirklich, die war jetzt wirklich ein bisschen größer, ein bisschen aufgeräumter und weniger chaotisch. Und auch ein bisschen westlicher, hatte ich so den Eindruck. Also es gab so eine Waterfront, da konnte man dann quasi noch über die Brücken auf so eine kleine, also ein kleiner Teil der Stadt liegt noch auf so einer kleinen Insel davor, die dann mit Brücken verbunden sind. Und da gibt es dann auch noch einen Strand. Und da bin ich dann eben langgelaufen und habe noch einen Besuch am Strand eingelegt. Und bin dann noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Es gibt dann da noch auch verschiedene Viewpoints, sei es irgendwie ein bisschen abgelegener mit verschiedenen Stränden. Eine Buddha-Statue kann man sich noch angucken oder diese eine Brücke, die habe ich leider nicht besichtigt. Eine Brücke, die quasi auf Händen getragen wurden. Ich habe leider jetzt gerade den Namen, der ist mir gerade leider entfallen. Das müssten aber so 20 Kilometer außerhalb der Stadt gewesen sein. Dass man da irgendwie eine Tour bucht oder irgendwie mit einem Grab oder mit einem Roller rüberfährt, wäre das möglich gewesen. Aber am nächsten Tag ging es dann eben tagsüber weiter nach Hoi An. Das ist auch nur eine Stunde weiter von Da Nang gelegen. Und alle haben mir empfohlen, wenn ich einen der beiden Orte besuchen sollte, dann auf jeden Fall lieber nach Hoi An. Und damit sollten sie auf jeden Fall auch recht behalten, weil Hoi An hat mir echt mega gut gefallen. Also wirklich eine wunderschöne Stadt, traumhaft schön, eine wunderschöne Altstadt. Und der Ort hat mir wirklich mega, mega gut gefallen. Genau, da bin ich dann tagsüber auch rübergefahren. Auch wenn die Fahrt nur eine Stunde ging, bin ich dann mit dem Bus gefahren, den ich mir beim Hostel gebucht habe. Und da bin ich aus welchen Gründen auch immer mit so einem Sleeper-Bus auch gefahren, der dann da gerade gestoppt hat und mich dann noch weiter mitgenommen hat für die Stunde. Leider hatte ich in dem relativ wenig Platz, aber es war ja zum Glück nur für die Stunde, also alles easy. Und in Hoi An angekommen hatte ich dann wieder zwei Nächte, das war ganz schön. Und die Tage habe ich dann auch relativ gut genutzt, würde ich behaupten. Genau, ich bin dann gegen Mittag da angekommen, habe dann noch ein bisschen gewartet, bis ich einchecken konnte, bin dann aber erst noch fürs Mittagessen in die Stadt gestartet und habe dann das erste Mal Pho probiert. Das ist quasi die für Vietnam relativ bekannt und das ist quasi eine vietnamesische Nudelsuppe einfach und die hatte ich bis dato halt noch nicht probiert. Und dort war es dann jetzt endlich mal soweit, das eben auszuprobieren. War jetzt an sich nichts groß Besonderes, hat mich auch sehr an die Nudelsuppen erinnert, die wir in China schon mal hatten, irgendwie zum Frühstück da. Also jetzt nichts Weltbewegendes in meinen Augen, aber also jetzt nicht schlecht, aber jetzt auch nicht herausragend gut. Also konnte man gut essen. In Vietnam auch relativ bekannt, auch für viele, die das zum Frühstück schon essen. Das konnte ich jetzt eher weniger, deswegen gab es das für mich zum Mittagessen da. Und anschließend ging es dann erstmal mit dem Spaziergang ein bisschen in die Stadt und habe mir dann die umliegende Gegend angeguckt. Wirklich sehr schön und ich hatte direkt so ein bisschen Bali-Vibes, weil es wirklich viele süße Cafés dort gibt. Und dann umgeben von schöner Natur, von schönen Reisfeldern, hat es sich wirklich so ein bisschen angefühlt, als wäre man irgendwie kurz mal nach Bali geflogen. Und abends ging es dann noch mit dem Grab, da habe ich mir noch einen Roller bestellt, seit langem mal wieder, in die Altstadt. Und das war wirklich auch die richtige Entscheidung. Es gab sonst auch Restaurants bei mir bei der Unterkunft in der Nähe, aber ich wollte auf jeden Fall nochmal in die Altstadt und dass ich da eben abends gewesen bin, war auch die richtige Entscheidung. Also erstmal an sich war die Altstadt wirklich mega, mega schön. Mit vielen alten Gebäuden, mit so gelbem Gemauer und vielen Cafés, vielen Blumen und unzähligen mit hunderten Lampions. Und alle hatten ein anderes Muster, alle waren kunterbunt, haben schön geleuchtet. Und sobald es dann eben dunkel geworden ist, sei es erst mit dem Sonnenuntergang noch oder wenn es dann komplett dunkel war, dann eben da noch am Fluss gelegen mit den vielen Booten da drauf, die dann auch noch Lampen hatten. Wirklich ein farbenfrohes Spektakel, wo ich wirklich sehr froh bin, das direkt noch am ersten Abend gesehen zu haben. Und da bin ich dann ein bisschen lang gelaufen, habe dann auch was gegessen und bin dann da einfach rumgelaufen und habe mich einfach treiben lassen. Also ich bin einfach Gasse zu Gasse gelaufen. Irgendwann hatte ich ja nur noch Schneckentempo drauf, weil ich mir einfach noch alles angeguckt habe und so begeistert war von diesen Lampen und dieser wunderschönen Altstadt. Also wirklich Riesenempfehlung meinerseits und ich glaube, ich auch mit das größte Highlight aus Vietnam war die Altstadt von Hoi An. Also sei es tagsüber schon, aber gerade wenn es dunkel wird, verändert sich das mit den ganzen Lampions, wenn es da dann bunt wird, wirklich in ein farbenfrohes Paradies. Wirklich traumhaft, traumhaft schön. Genau, am nächsten Tag habe ich dann noch überlegt, ob ich mir einen Roller ausleihen soll oder ein Fahrrad ausleihen soll. Weil es, glaube ich, in der weiteren Umgebung eigentlich weniger zu tun gab, habe ich mich dann fürs Fahrrad entschieden. Und das war dann auch schlussendlich die richtige Entscheidung. Ich bin dann ein bisschen rumgefahren und bin dann durch Zufall tatsächlich bei den Kokosnussbooten vorbeigekommen. Vielleicht kennst du das von Instagram, Social Media, etc. Diese kleinen Bötchen, diese kleinen runden Kokosnussboote, wo man dann quasi durchs Wasser treibt, da die Kanäle entlang und dann quasi, dass man da dann quasi mit dem, der das Boot antreibt, einen dann quasi rumschleudert und rumdreht, wie in so einem Teetassenkarussell. Und dann auf dem Wasser da irgendwelche Stunts mit veranstaltet, habe ich mir das halt angeguckt und ich wollte mir da einfach mal vorbeischauen dann, als ich eh schon da war, habe mich dann aber dafür entschieden, das dann auch noch zu machen, weil es dann auch relativ günstig war, weil mich da eine von den Local People da angequatscht haben und sie sagte, sie könnte, wenn sie das buchen würde, einen guten Preis für mich rausholen. Ob das jetzt nur eine Masche war oder ob das wirklich ein Rabatt war, weiß ich nicht. Da habe ich dann, glaube ich, 180.000 Dong bezahlt. Das müssten 6 oder 7 Euro gewesen sein. Sie sagte am Ende, die Fahrt würde bis zu einer Dreiviertelstunde dauern, war jetzt am Ende eher so 10, 15, vielleicht 20 Minuten. Man hätte aber auf dem Wasser auch noch fischen können, dass man da quasi irgendwie so einen Bambusstock einfach nur bekommt, wo dann eine Schnur noch dran ist zum Angeln. Das habe ich dann aber sein lassen, weil ich den Sinn irgendwie nicht ganz drin gesehen habe. Was dann auch später irgendwie die richtige Entscheidung war, weil dann habe ich da dann auch viele Fische gesehen, die dann dort einfach nur tot auf der Wasseroberfläche entlang getrieben sind. Das war irgendwie echt schade und echt traurig mit anzusehen. Und den Sinn dahinter habe ich irgendwie auch nicht ganz verstanden. Also ob die die dann mitgenommen haben oder was das genau sein sollte, war mir irgendwie so ein bisschen suspekt. Die Fahrt an sich war aber echt ganz cool. Ich hatte da auch nur echt einen coolen Bootsfahrer, der mich dann da lang getuckert hat und dann eben mit ganz vielen anderen Booten dann noch auf dem Wasser. Und dann wurde dann noch auf manchen der Karussells, auf manchen der Boote, so muss ich sagen, war dann noch eine große Musikbox, wo dann noch gute Musik gespielt wurde. Ein Lied war dann Gangnam Style, wurde dann noch gespielt. Das hat mein Bootsfahrer da mega gefeiert und ist dabei richtig abgegangen. Das hat echt Bock gemacht. Und allgemein war es echt ganz schön, so die ganzen Boote da zu sehen. Und alles ist bunt, umgeben von Palmen und im Wasser. Manche machen dann dieses Tanz und drehen sich dabei. Wir haben das dann auch zweimal gemacht und das war dann doch sehr, also irgendwie auf der einen Seite witzig, auf der anderen Seite wurde mir mega schwindelig dann auch, dass ich dann dem Kollegen auch schnell gesagt habe, okay, reicht dann gleich auch wieder. So aber echt noch ganz cool und gerade auch dann, wenn man noch von vielen so umgeben ist und alle haben irgendwie gute Laune, Musik ist gut und alle genießen es einfach, zumal das Wetter auch, je weiter südlicher es ging, ja auch immer wieder besser wurde. In Da Nang hatte ich so um die 25 Grad oder andersrum muss ich anfangen, im Norden, in Hanoi waren es so um die 15 bis 20 Grad. Meistens, also eigentlich durchgehend war es bewölkt und an den letzten Tagen hat es auch geregnet. In Da Nang an dem einen Tag hatte ich 23, 24 Grad, auch immer noch bewölkt, aber schon auf jeden Fall deutlich angenehmer. Und in Hoi An, da war wirklich Sonnenschein. Also da hatten wir auch fast 30 Grad. Habe ich mir dann an dem Tag der Radtour dann noch einen Sonnenbrand auch geholt. Dafür hat es dann gereicht. Genau, aber kommen wir zurück genau zu den Kokosnussbooten. Da habe ich dann noch die Tour mitgemacht. Das war noch ein cooles Erlebnis. Und habe mich dann wieder auf den Drahtesel geschwungen und bin dann weitergefahren. Weil der nächste Stopp war dann noch der Strand von Hoi An. An sich auch gar nicht groß besonders. Es gab ein kleines Restaurant noch dabei, viele Palmen, die waren echt ganz schön, wo man sich hinsetzen konnte. Und einfach mal wieder am Strand zu sein, da habe ich mich dann ein bisschen hingesetzt und einfach die Sonne und das Wetter genossen. Und anschließend ging es dann noch in die umliegenden Reisfelder. Da gab es dann auch kleine Feldwege, wo man dann langfahren kann. Und diese Kombination aus, man fährt einfach mit dem Fahrrad, super Wetter, umgeben von Reisfeldern oder von Palmen da lang, war wirklich so ein einziger Vibe, der mir wirklich mega gut gefallen hat, was echt mega Bock gemacht hat. Deswegen das auch wirklich als Empfehlung, auf jeden Fall nach Hoi An, auf jeden Fall abends in die Altstadt und tagsüber auf jeden Fall eine Radtour machen, wenn du irgendwas aus der Folge mitnehmen solltest. Weil das, glaube ich, so die größte Empfehlung auch ist. In der Unterkunft, das war auch wieder ein Airbnb, da hatte ich mein eigenes Zimmer auch wieder, hatte ich dann noch drei andere Deutsche getroffen. Erst beim Einchecken waren die schon da, dann an dem Tag nochmal abends und dann, ich glaube, am nächsten Tag haben wir uns nochmal gesehen und sind dann abends noch gemeinsam dann in die City gestartet und haben uns dann nochmal die Altstadt angeguckt und waren dann da noch eine Kleinigkeit essen und sind einfach ein bisschen shoppen gegangen und wirklich so hatten wir dann auch noch einen ganz netten Abend. Genau, liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall auch. Und ich war wirklich wieder genauso begeistert wie am Tag zuvor, dort eben in der Altstadt zu sein, haben uns jetzt nochmal ein paar andere Straßen angeguckt, die ich mir am Vorabend noch nicht angeguckt habe und trotzdem, ich hätte wieder dieselben wie am Vortag entlang laufen können, die ich schon kannte und trotzdem hätte es für mich neu ausgesehen, weil wirklich alles so anders aussieht und doch irgendwie wieder gleich, aber doch primär auch wieder anders mit den ganzen, ja wirklich viele Cafés, viele Bäckereien, viele Läden, wo man das kaufen kann, sei es an Klamotten, sei es an Lederwaren oder auch bekannt ja, dass man sich da die eigenen Schuhe machen kann oder seine Birkenstocks anfertigen lassen kann oder Hemden, Hosen, Anzüge kann man sich dort alles machen lassen und maßschneidern lassen für einen guten Preis. Hatte ich jetzt gerade irgendwie weniger Verwendung für, zumal ich ja auch nur zwei Tage da war. Deswegen hatte ich mir das erspart, aber das ist auch eine gute Anlaufstelle dafür und wird, glaube ich, auch von vielen ja gerne genutzt. Und genau, am nächsten Tag ging es dann für mich auch schon weiter. Und zwar abends dann mit dem Sleeper Bus, was ich gerade mal überlegen, noch von Hoi An. Nach Da Lat ging es dann weiter mit dem Sleeper Bus, genau. Genau, es ging los um 18 Uhr. oder 18:30 irgendwie so um den Dreh. Wir sind dann erst so ein kleines Stück mit dem Minivan gefahren, irgendwie über ganz kurios einmal durch die Reisfelder, über irgendwelche Feldwege, sind dann aber noch zu einem anderen Bustreff gefahren, wurden da dann eingesammelt und wir sind dann angekommen morgens um, ich glaube 7:30 Uhr war es gewesen. Und der Sleeper-Bus hat mir auch echt gut gefallen. Und zwar gibt es da die Unterscheidung, also entweder nach Normal oder den VIP. Bei VIP hat man dann, glaube ich, noch ein bisschen mehr Ablagefläche, irgendwie ein Fernseher, Klima, etc., Licht dabei. Und genau, den hatte ich halt gebucht, also zumal es halt wirklich preislich kaum einen Unterschied macht, weil der Transport echt mega günstig ist in Vietnam. Und dann gibt es noch eben die Unterscheidung beim, ich weiß nicht, ob beim Normalen auch oder eben nur beim VIP, den ich auch jetzt zweimal gebucht hatte. Einmal den VIP 32 und den VIP 22. Ich würde behaupten, es geht nach der Bettenanzahl. Würde, glaube ich, Sinn machen. Obwohl, da bin ich mir auch nicht 100% sicher. Erst bin ich mit dem VIP 32 gefahren, weil dort hatte man dann eben, also die Unterscheidung ist, wie das Bett aussieht. Im 32er hatte ich quasi, kannst du dir das so vorstellen, wie so ein großes, wie einen großen Massagesessel, wo man sich reinlegen kann. Also wirklich mega angegossen, man legt sich hin. Oder wie die Bank oder den Sessel beim Zahnarzt, wenn man sich da irgendwie hinlegen muss. Das ist, glaube ich, eine gute Beschreibung dafür. An sich hatte man wenig Platz daneben, dass man quasi, wenn man noch seinen Rucksack dabei hatte, Schuhe zieht man aus und packt die in so einen Beutel und packt die irgendwo hin, hatte man relativ wenig Ablagefläche außerhalb seiner Kabine. Aber so war es wirklich echt bequem. Hab dann abends noch ein paar Filme geguckt und die Fahrt echt genossen und konnte da auch echt gut schlafen. Zumal ich mich da auch echt mega drauf gefreut habe. Ich kannte es bisher halt nur von Fotos und Videos und so ist es dann doch echt nur ganz cool geworden. Halt nur, man konnte, man hatte seine Kabine, aber man hatte jetzt keine, wie man es aus einem normalen Reisebus kennt, quasi oben das Ablagefach, wo man dann seinen Rucksack noch reinpacken kann. Deswegen da ein bisschen wenig Platz, das klappt dann aber auch irgendwie und ich konnte da, glaube ich, auch 4, 5, vielleicht 6 Stunden ganz gut schlafen. Genau, in Dalat angekommen. Genau, es war auch Dalat war, glaube ich, so mit mein kürzester Aufenthalt, weil da bin ich dann morgens angekommen, hatte eine Nacht im Hostel und am nächsten Tag ging es dann abends mit dem Sleeper-Bus schon wieder weiter. Da bin ich dann morgens angekommen und eine Freundin, die ich auf der Tour, auf der Halong-Bucht-Tour kennengelernt habe, die aus Kanada kommt, die war eben auch in Hoi An, wo ich da war. Da hatte sie mir dann noch geschrieben. Und wir sind dann quasi gleichzeitig in Dalat angekommen. Ich glaube, sie ein paar Stunden eher. Und da hatten wir dann überlegt, einfach gemeinsam die Stadt ein bisschen zu erkunden. Und genau, weil das Hostel hatte mir empfohlen, also ich hätte mir einen Roller ausleihen können, weil es in der Umgebung von Dalat auch so ein bisschen was zu erkunden gibt, habe ich mir dann für den Tag einen Roller ausgeliehen, auch, glaube ich, nur für 5,50 Euro. Und da hatte ich sie halt gefragt, ob wir das eben gemeinsam machen wollen. Und das haben wir dann auch gemacht und uns so einen echt schönen Tag gemacht. Und zwar haben wir als erstes einen Ausflug gemacht zum, ich schau mal eben nach dem richtigen Namen, damit ich das richtig wiedergeben kann. Im Hostel wurde quasi nur davon als Mario Kart gesprochen, weil es so quasi wie so eine Art Rollercoaster war. Genau, hier habe ich den Namen gefunden. Und zwar war das der Datanla New Alpine Coaster Park. Also quasi, wo man, ja, irgendwie ganz schwer zu beschreiben, wo man quasi sich in einen, ja, so einen kleinen Sitz reinsetzt und dann quasi auf Schienen dort durch den Wald fahren kann. Aber man kann das dann auch selber steuern, das geht dann rauf und runter in verschiedenen Kreisen und das ist quasi wie so eine Art Achterbahn, wo man dann teils auch wieder auf den Berg hoch gezogen wird, weil man eben auf Schienen ist. Man kann aber auch selber Gas geben oder bremsen. Und dann sind wir da lang gefahren. Das war auch mega günstig. Mit 80.000 Dong haben wir da nur ein paar Euro bezahlt. Dafür, dass wir quasi, man musste, hatte einen kleinen Zwischenstopp, wo man dann aussteigen musste und dann am nächsten Ort wieder einsteigen musste. Dort gab es dann auch noch einen schönen Wasserfall in dem Park selber. Und wir waren, glaube ich, insgesamt sind wir knapp 10 Minuten da gefahren. Und da dann einfach durch den Wald zu fahren und man konnte selber Gas geben oder bremsen. Am Anfang war ich relativ vorsichtig, am Ende habe ich dann auch gut Gas gegeben und es hat auch echt Spaß gemacht. Und dann dort einfach durch diesen Park zu fahren, durch diesen Wald. Wetter war wirklich wieder super. War das wirklich schon ein super Start in den Tag. Also ich war, glaube ich, morgens um, ich weiß nicht, wie spät es war, 9 Uhr, 10 Uhr oder so. Und ich bin quasi morgens, ich bin um 8 Uhr angekommen, stimmt. Dann war es, glaube ich, eher 10, halb 11, wo wir dann da waren. Und ich bin morgens in der Stadt angekommen. Ich hatte noch keinen Plan, was man in der Stadt machen soll. Und dass wir uns dann treffen, ich mir eine Rolle ausleihe und ich dann irgendwie 2 Stunden später durch diesen Wald da fahre, in diesem Mario Kart-Style, hätte ich so echt nicht mit gerechnet, aber wirklich eine sehr coole Erfahrung war es. Und anschließend ging es dann wieder zurück in die Stadt, weil wir darauf gewartet haben, dass wir dann eben einchecken können. Wir haben uns dann noch in ein Café gesetzt, wo ich dann das erste Mal dann auch vietnamesischen Kaffee probiert habe, weil ich bin nicht der größte Kaffee-Fan. Und was ich mir habe sagen lassen, ist, glaube ich, dass auch keine frische Milch genutzt wird, sondern irgendwie so eine Art Kondensmilch. Wir hatten dann auch ohne Milch bestellt und dann kriegt man dann quasi, ja, schwarzen Kaffee war es und irgendwie so eine Art Eistee oder so dabei oder so einen grünen Tee, der kalt war. Irgendwie auch eine coole Erfahrung so, aber wie gesagt, ich bin nicht der größte Kaffee-Fan. Falls du großer Kaffee-Fan bist, dann solltest du vielleicht Vietnam wirklich mit auf deine Liste tun, weil Kaffee-Freunde kommen dort wirklich auf ihre Kosten. Also mit wirklich vielen süßen kleinen Cafés, wo man sich reinsetzen kann. Und Kaffee auch für Vietnam ein sehr großes Exportprodukt ist, meine ich. Gibt dort wirklich viele Variationen und Möglichkeiten, das zu erkunden. Genau, anschließend haben wir dann jeder eben noch eingecheckt und nachmittags sind wir dann nochmal in die Stadt gestartet und haben uns das Crazy House angeguckt. Und Crazy ist da wirklich mehr als zutreffend. Das ist quasi ein großes Grundstück, wo dann eine Art Hotel draufsteht. Man kann da sich auch ein Zimmer mieten und man kann da quasi durch dieses Grundstück dann irgendwie durchgehen. Also über verschiedene Treppen, die dann rauf und runter führen mit vielen verschiedenen Ebenen, hat man da wirklich, wenn man ganz oben ist, wirklich einen schönen Ausblick auch auf die Stadt und die Umgebung. Das war echt ganz schön. Und dann sind wir da noch lang gelaufen. Ich glaube, der Eintritt war auch wieder nur ein paar Euro, also wirklich echt günstig alles. Und das war echt nur ein cooles Erlebnis. Abends waren wir da noch eine Kleinigkeit essen und anschließend ging es dann noch in die Maze Bar. Die Maze Bar war quasi von allen, die ich in der Stadt schon getroffen habe oder vorher auf der Reise, auch so eine Empfehlung eben für Dalat, da mal eben hinzugehen. Und damit sollten sie auf jeden Fall auch recht behalten. Also Maze ist ja übersetzt quasi für Labyrinth und das ist auch relativ zutreffend. Also man kann da quasi in die Bar reingehen, beim Eintritt muss man sich eben ein Getränk kaufen und dann geht man da auch auf verschiedene Ebenen mit ganz vielen verschiedenen Treppen, verschiedenen Ebenen, verschiedenen Sitzgelegenheiten, sehr verwinkelt, teils aber wirklich mit schönem Ausblick auf die Stadt, dann kann man da in den Keller gehen, man kann hochgehen und dann da durchgehen, ein bisschen was trinken und dann dort einfach den Abend auch genießen. Wir haben uns dann da noch irgendwo hingesetzt, ein bisschen gequatscht und genau, später dann den Rückweg noch angetreten und genau, ich war noch überlegen, war noch irgendwas an dem Tag. Genau, nachmittags bin ich dann nochmal einmal kurz ein bisschen alleine mit dem Roller rumgefahren, weil Dalat, wusste ich auch nicht, relativ hoch gelegen ist, mit, glaube ich, 1600 Höhenmetern war es, weil es dort dann auch abends dementsprechend kalt geworden ist. Aber so liegt es auch in einem kleinen Tal, umgeben von so ein paar Bergen, wo man auch noch einen Ausflug hinmachen kann, für eine Wanderung zum Beispiel. Das habe ich jetzt allerdings nicht gemacht. Trotzdem dachte ich mir, weil ich den Roller den ganzen Tag habe, hatte ich mittags noch ein bisschen Zeit gehabt und bin dann ein bisschen rumgefahren, um mir die Stadt ein bisschen anzugucken. Auch wenn der Straßenverkehr in Vietnam sehr gewöhnungsbedürftig ist, sei es erst zum Drüberspazieren selber oder anschließend auch zum Rollerfahren, aber bei beidem gewöhnt man sich auf jeden Fall dran. Also erstmal mit dem über den Fußgängerübergang gehen, genau, wartet man am Anfang noch, aber das kann ich dir schon mal verraten. Also in Vietnam wird keiner oder nicht alle Autos irgendwie auf dich warten und dich durchlassen. Da kann man wirklich sehr lange dann warten. Und da musst du dann einfach irgendwie gehen und gucken, dass du nicht stehen bleibst. Die Autos oder Roller werden es schon irgendwie dementsprechend abpassen und das klappt dann irgendwie schon. Und genauso mit dem Rollerfahren. Also die Stadt von Dalat kann ich dir nur empfehlen, guck dir das mal auf Google Maps an. Also wie da die Straßenaufteilung ist. Mehr Chaos habe ich noch nirgends anders gesehen. Also wenn man dort mit dem Roller langfährt, man ist 3 Minuten unterwegs und man hat sich, glaube ich, schon verfahren, weil die Kurven nicht Also weil die Stadt nicht geradlinig verläuft, sondern überall Kurven sind. Alles sieht wieder gleich, aber auch unterschiedlich irgendwie aus. Und da sich zurechtzufinden, wirklich Hut ab. Aber genau, dann bin ich dann ein bisschen rumgefahren mit dem Roller und dann hat sich der Tag auch dem Ende geneigt. Am nächsten Tag habe ich dann nur noch einen Spaziergang nachmittags gemacht, weil es dann eben abends schon wieder weiterging für mich und ich jetzt nichts mords Anstrengendes mehr machen wollte. Und zwar haben die in der Stadt selber gelegen einen großen See. Daneben haben die noch einen Platz mit einem Café und einem Shoppingcenter dabei. Und ich glaube, eine große Grünflächen und Sitzgelegenheiten. Bin ich da noch hinspaziert, habe mich da noch ein bisschen hingesessen und den Nachmittag genossen. Und da auch beide Tage wieder super Wetter gewesen. Ich glaube, da beim Rollerfahren an dem Tag hatte ich mir auch noch einen Sonnenbrand so ein bisschen geholt. Was aber gar nicht groß schlimm war, weil ich mich nach den anderthalb Wochen oder fast zwei Wochen von bewölkt und grau im Norden von Vietnam mich jetzt wieder sehr auf die Sonne gefreut habe. Und abends ging es dann weiter mit dem nächsten Sleeper Bus. Der war leider nicht ganz so cool. Und zwar bin ich da mit dem Sleeper Bus VIP auch wieder gefahren, aber mit dem VIP 22. Und zwar war dort das Bett nicht quasi wie so ein Sessel, wo man sich reinlegt, sondern wie ein normales Bett. Vielleicht war es 2 Meter mal 1 Meter. Also man hatte auf jeden Fall Platz neben sich, wo man alles noch abstellen konnte und hinlegen konnte. Aber man lag halt platt auf dem Boden. Man hatte ein Kissen dabei, eine Decke dabei, Fernseher, Lampe, Ventilator und so weiter. Aber unser Busfahrer war, glaube ich, ein bisschen zu optimistisch. Ich glaube, das war irgendwie, weiß ich nicht, Michael Schumacher. Und er wollte jetzt den großen Preis noch nach Hause bringen, weil er wirklich jedes Auto überholt hat, jede Kurve steil mitgenommen hat. Und wir sind abends um 9:30 losgefahren und wir sollten eigentlich morgens um 6.30 Uhr hier in Saigon, hier in Ho Chi Minh, ankommen. Aber der Kollege war so übermotiviert, dass wir einfach um 3:45 hier angekommen sind. Und ich habe keine Ahnung, wie der das geschafft hat, wie man sich da so vertun kann mit der Zeit. Aber dann war ich quasi um 3:50 am Drop-Off-Point vom Bus gestrandet. Mein Airbnb hier hatte ich wieder für 2 Tage eins. Konnte ich erst um 6 Uhr hingehen, um meinen Rucksack zumindest abzugeben, um dann in den Tag zu starten und die Stadt zu erkunden. Aber ich musste ja noch irgendwie dann 2 Stunden jetzt rumkriegen, bevor ich den abgeben konnte. Ich hatte auch noch kurz überlegt, ob ich noch in ein Hostel gehen soll für die Nacht, um mir noch ein bisschen Schlaf nachzuholen, weil als Schumi da dann Gas gegeben hat und der wirklich jede Kurve mitgenommen hat und man einfach gerade auf seinem Rücken gelegen hat, also gerade ganz normal im Bett, man konnte sich da zwar anschnallen, habe ich dann auch direkt gemacht, aber trotzdem war da so viel Platz links und rechts neben einem, so viel Bewegung und so viel Luft, dass man wirklich jede Kurve hin und her geschleudert wurde. Deswegen, wenn man wirklich eine längere Busfahrt haben sollte, auch wenn man weniger Platz hat, kann ich auf jeden Fall immer den VIP 32 empfehlen mit diesen Sesseln quasi als Bett, als diese normalen Betten. Das habe ich auf jeden Fall jetzt gelernt und auch noch ein großer Tipp für mich, für dich. Und da konnte ich dann halt, ich glaube, effektiv vielleicht 2 Stunden schlafen. Bevor ich dann da eben um 3:45 wach geworden bin, dachte ich so, okay, geil, jetzt kann ich noch ein bisschen weiter schlafen. Guck dann eben auf Google Maps und dann steht da, ja, wir kommen in 5 Minuten an. Ja, verdammt, was machst du jetzt? Aber dann habe ich noch einen Grab genommen in die Nähe der Unterkunft. Es gab hier in Saigon auch als einzige Stadt in Vietnam wieder 7-Eleven, wo ich mich sehr darauf gefreut habe. Und habe dann dort einfach noch Asyl gesucht. Habe mich dann dort noch einquartiert, habe dann noch ein bisschen auf Netflix geguckt, was ich gedownloadet hatte. Und dann gab es um 4:30 dann ein bisschen verfrühtes Frühstück. Verfrühtes Frühstück. Ja, bestes Deutsch auch wieder. Aber genau, dann bin ich um 6 Uhr dann eben zu meinem Airbnb gegangen, konnte da meine Rucksäcke abgeben und bin dann um 5:45 in die Stadt gestartet. Was an sich kein Problem war, die Sonne war aufgegangen und ich glaube, Vietnam ist auch ein Land, wo wenig geschlafen wird, also spät ins Bett und früh auf. Und so war dann um 6 Uhr morgens dann auch schon was los auf der Straße, wo dann alle joggen waren, wo sich alle gedehnt haben, wo alle Sport gemacht haben, war wirklich ein sehr aktives Land. Und genau, habe mir dann die Stadt sehr ausführlich angeguckt. Also ich bin erst hier zum Fluss gegangen, wo es dann noch die Brücke gibt. Ich bin dann durch die Parks gelaufen, durch die Straßen hier gelaufen. Ich war dann schon direkt im Vietnamkriegsmuseum, was mega krass war. Und genau, war dann noch in einem Café, was mir ein Kumpel empfohlen hatte. Das war noch ganz cool. Und so habe ich dann auch den Tag noch wirklich sehr gut umgekriegt. Abends war ich dann auch wieder rausgegangen, um Abend zu essen. Und hatte dann noch hier zwei Pokémon-Läden gefunden, so Sammelkarten-Läden, die ich dann noch aufgesucht habe. Allgemein fällt mir gerade noch ein, in Hanoi gab es auch so einen, den hatte ich dann noch kurz besucht. Aber als ich dann noch die 5 Tage Zeit hatte und hatte mir da so ein paar Pokémon-Karten mitgenommen. Das war noch irgendwie ganz cool. Hier hatte ich mir auch noch 2, 3 gekauft, die irgendwie ganz schön waren für ein paar Euro. Und ich jetzt irgendwie sehr im Pokémon-Modus auf jeden Fall auch wieder bin und ich mich daher umso mehr nochmal jetzt auf Japan im April freue. Das nur als kleine Nebeninfo. Aber genau, wirklich die Innenstadt hier von Saigon hat mir auch wieder echt gut gefallen. Die Stadt ist auch wieder ein bisschen größer, das fühlt sich auch ein bisschen westlicher irgendwie an. Und wirklich viele schöne Parkanlagen, wo man, also hier ist auch wirklich mega warm, um die 30 Grad oder mehr. Und wenn man da dann eben im Park unterwegs ist zum Beispiel, da sich hinsetzt oder so ein schattiges Plätzchen sucht, ist das eben optimal. Und genau, also das Vietnamkriegsmuseum, das war auch ein sehr krasser Besuch. Allgemein habe ich jetzt auf der Reise schon gemerkt, wie wenig ich doch über die Geschichte anderer Länder weiß. Also zum Beispiel jetzt auch über den Vietnamkrieg wusste ich zum Beispiel nicht, dass der 20 Jahre lang ging. Also von 1955 bis 1975 war mir ein Rätsel. Also ich hätte jetzt auch gesagt, irgendwie hätte man mich vor ein paar Wochen gefragt, hätte ich gesagt, ja, irgendwie 60er und in die 70er noch hinein. Aber wie lang genau, war mir bis dato nicht klar. Und wie das auch alles zusammenhing und wie sich das alles entwickelt hat danach und auch davor, wirklich sehr interessant alles zu beobachten. Und das war halt auch ganz hilfreich oder eine gute Vorbereitung quasi, weil ich heute mir noch eben hier die Tunnel angeguckt habe, wo dann quasi die Vietnamesen, aus Nordvietnam, dann eben damals im Krieg dann diese genutzt haben und wie die gekämpft haben. Mit den Tunnelanlagen und mit den Fallen, wie diese Guerillakämpfer dort eben, ja, was die gemacht haben, wie die da vorgegangen sind und alles, wirklich mega spannend jetzt der Ausflug noch gewesen. Und auch so das große Highlight, wo ich mich hier im Süden jetzt darauf gefreut habe und es auf jeden Fall mehr als lohnenswert auch gewesen ist. Das war so eine Halbtagestour jetzt heute. Ich wurde um 8 Uhr abgeholt und wir waren, glaube ich, jetzt um 4 wieder hier. Und der Ausflug war wirklich mega, mega cool. Ich hatte dann noch eine aus Deutschland auch kennengelernt auf der Tour. Liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Und wirklich mega interessant der Ausflug. Wir waren, glaube ich, um 8 Uhr morgens ging es los. Wir waren um 16 Uhr wieder zurück ungefähr. Und was man da alles gesehen hat, also ich dachte, man geht nur in die Tunnel hinein, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Aber man hat auch gesehen, quasi wie diese Tunnel aufgebaut waren. Mehr noch über die Geschichte natürlich vom Krieg, wie die da unten gelebt haben, wie die da unten gekocht haben, wie die Tunnel gebaut wurden, welche Fallen die genutzt haben gegen die USA. Wirklich mega, mega interessant. Und dann das in Kombination mit dem Museumsbesuch davor ist auf jeden Fall auch sehr zu empfehlen. Genauso wie es in Siem Reap war mit dem National Museum und als Vorbereitung eben für den Besuch bei Angkor Wat, was ich immer allen schon mitgegeben habe noch, wäre das hier auch an sich die perfekte Vorbereitung. Weil man dort eben nochmal zu dem Museum zurückkommt, dort auch eben was über die Geschichte erfährt, was alles passiert ist, wie viele Tote es gab, was alles eingesetzt wurde, die Entwicklung und halt mega viele Fotos auch über den Einsatz von Napalm oder dem Agent Orange und wie die Kriegsfotografen gab es dort viele und der Krieg war auch wirklich mega gut dokumentiert so, wie die behandelt wurden, was da alles passiert ist, was die alles erlebt haben. Die Nachwirkungen von den ganzen Chemikalien und die Auswirkungen auf die Bevölkerung, wirklich mega interessant alles zu sehen. Also wirklich auch sehr grausam, wie die dort damals vorgegangen sind. Und wenn man dann sieht, welche Schäden die jetzt davongetragen haben, war es, glaube ich, auch ein Krieg, so hat der Guide zusammengefasst, wo es keinen wirklichen Gewinner gab. Also die USA haben ja den Krieg verloren und die Vietnamesen, sie haben zwar ihre Unabhängigkeit dann zurückbekommen, aber mit so vielen Todesopfern, die in Millionenhöhe waren und so vielen zivilen Opfer und Verletzten und Nachwirkungen jetzt noch, wirklich ein Krieg ohne Gewinner. Das ist wirklich die perfekte Zusammenfassung dafür. Und das dann eben beides zu besichtigen, wirklich mega spannend. Ich möchte auch, glaube ich, gar nicht allzu sehr auf die Geschichte hier nochmal eingehen. Vielleicht eben als kurze Zusammenfassung, um das mal in den Kontext zu setzen. Weil ich eben bis dato auch kaum was über den Vietnamkrieg so im Detail wusste. Aber genau, da dann vielleicht eben eine kurze Geschichtsstunde an der Stelle. Ich werde mich aber auch kurz halten, weil die Folge, glaube ich, jetzt schon relativ lange geworden ist wieder. Genau, aber Laos, Kambodscha und Vietnam, die standen es waren über 100 Jahre unter französische Kolonie. Als dann im Zweiten Weltkrieg Japan Vietnam eingenommen hat und als diese dann eben 45 kapituliert haben, forderten Vietnam die Unabhängigkeit. Dort dann unter dem Präsidenten Ho Chi Minh hat der eben, ich glaube es war 45 oder 46, die Unabhängigkeit ausgerufen. Und das hat natürlich Frankreich gar nicht gefallen. Und so gab es dann eben von 46 bis 54 den Indochina-Krieg, wo Frankreich dann eben den Krieg erklärt hat, um eben weiterhin das als Kolonie fortzuführen. Am Ende haben diese aber dann kapituliert und Vietnam wurde am 17. Breitengrade geteilt. Der Norden wurde dann unter Ho Chi Minh kommunistisch. Und diese wurden dann eben von der Sowjetunion und China unterstützt. Und der Süden wurde demokratisch eben dann mit den USA und dem Westen als Verbündeten. Und somit führte das dann eben 1955 dann eben zum Vietnamkrieg, weil eben die USA davor Angst hatten, dass sich der Kommunismus weiter ausbreitet. Da war die Rede vom Domino-Effekt, dass quasi ein Dominostein fällt und weitere werden folgen, dass diese quasi die Unterstützung eben für Südvietnam angedeutet haben damit und es dann eben in den Krieg ging. Und auch wenn diese dann eben deutlich weiterentwickelt waren, so hatten dann doch eben die aus Nordvietnam eben den Vorteil eben mit ihren Guerillatruppen und den Vorteil dann eben im Dschungel mit den Tunneln und den ganzen Fallen. Und haben dort dann quasi, auch wenn sie zahlenmäßig deutlich unterlegen waren, dann doch irgendwie seinen Vorteil geltend gemacht. Und am Ende gab es dann eben 1973 das Pariser Friedensabkommen, was eben gleichbedeutend war mit dem Rückzug der USA. Und so hatte quasi Südvietnam kaum noch Verstärkung, sodass dann quasi nur zwei Jahre es noch gedauert hat, bis Nordvietnam den Süden eingenommen hat. Und somit dann eben es 75 wieder zur Wiedervereinigung kam, unter eben kommunistischer Führung. Wie seitdem, also bis heute noch. Und wie unser Guide uns heute dann noch erzählt hat, gab es dann später, ich glaube dann 79, dann auch schon den nächsten Krieg gegen Kambodscha von der Roten Armee von Pol Pot von damals. Oder China hat diese dann auch noch angegriffen im Norden. Und so war quasi über Jahrzehnte hinweg Vietnam immer in Kriege verwickelt. Aber am Ende hat Vietnam diese dann doch alle gewonnen und ist eben so, wie es jetzt eben heute ist, weiterhin unter kommunistischer Führung, aber eben das, wie wir es heute eben kennen. Und Ende der 80er Jahre hat dann eben, auch wenn sie weiterhin kommunistisch waren, wurde es aber entschieden, quasi die Märkte zu öffnen und den Handel zu betreiben und alles ein bisschen internationaler aufzustellen, sodass quasi das Land weiterhin kommunistisch ist, auch heute, aber aufgrund des Wirtschaftswachstums es den Menschen immer besser geht und somit dann quasi nicht unbedingt verteufelt wird. Weil sonst ist ja im Kommunismus ja, dass irgendwie ein Sozialsystem aufgebaut wird, wo sie eben zur Eigenverwaltung anstreben und es den Menschen dort meist ja dann irgendwie schlechter drunter geht, als eben durch den globalen Freihandel, wie man es aus einer Demokratie vielleicht kennt. Aber aufgrund der Öffnung der Wirtschaft und des Wirtschaftswachstums geht es dem Land gut oder immer besser auch noch. Und somit konnte man das dann doch gut vereinen. Also diese Kombination aus Kommunismus, aber gleichzeitigem Wirtschaftswachstum hat dann Vietnam schnell mit dieser Kombination aus vielen Kriegen, vielen Verlusten, wirklich in Millionenhöhe, ich glaube in Summe waren es bei den auf die Kriege verteilt über 10 Millionen Tote an Vietnamesen, es doch sehr schnell geschafft, sich zu erholen und eben dahin zu kommen, wo sie jetzt heute sind. Und genau, also die Tunnel, die wir dann heute besucht haben, das war echt mega spannend. Das war in Summe, war die Tunnelanlagen 250 Kilometer lang. Das waren drei Phasen unter der Erde. Ich glaube, die erste war 2 bis 4 Meter, die nächste 6 bis 8 Meter und die nächste 12 bis 14 Meter tief unter der Erde. Und die Tunnel waren, also die wir als erstes besichtigt haben, für Touristen quasi ein bisschen vergrößert, waren glaube ich 60 mal 80, nee, gar nicht wahr, 1 Meter mal 80 Zentimeter groß. Da sind wir dann durchgegangen, was schon irgendwie sehr schmal war. Also ich mit meinen 1,90 kam da schon an meine Grenzen, zumal ich mir dann vorstelle, wenn die dann damals dann noch mit Waffen und Munition und so durchgerannt oder durchmarschiert sind, wirklich echt eine Herausforderung. Aber die originalen Tunnel von damals waren gerade mal 60 mal 80 groß. Und durch manche Eingänge, die man dann natürlich dann gut tarnen musste, waren dann nur 40 mal 40 Zentimeter groß und breit. Wirklich unvorstellbar, dass Menschen da unten dann mehrere Jahre verbracht haben und dort gelebt haben quasi. Heutzutage echt unvorstellbar. Deswegen genau doppelt so interessant, das jetzt alles noch besichtigt zu haben und das eben direkt aus nächster Nähe kennengelernt haben zu dürfen. Und so war der Tag heute echt noch mega cool, mega interessant und lehrreich einfach. Und genau, ich bin jetzt gerade wieder hier zum Airbnb zurückgekommen, habe jetzt die Folge noch aufgenommen. Gleich geht es dann noch raus zum Abendessen und morgen früh geht dann mein Flieger auf die Philippinen. Und somit sind 3,5 Wochen in Vietnam zu Ende. Um jetzt nochmal irgendwie den Bogen zu spannen, um zur Zusammenfassung zu kommen, so mit Blick auf die Uhr gerade auch. Meine Highlights in Vietnam waren auf jeden Fall. Die Halong-Bucht an sich war ganz cool mit den Luxuskreuzern und so auf Tourismus ausgelegt und den vielen Leuten da war es eher wieder zweitrangig. Aber das ist ja, glaube ich, immer so bei den großen Touristenattraktionen, dass dort eben viele hinwollen. Das war ganz cool. Die Innenstadt von Hanoi hat mir mega gefallen. Ah ja, genau, als ich dann die 5 Tage dann wieder allein in Hanoi war, war ich dann auch pünktlich mal zur Train Street angekommen. Beim zweiten Mal, also beim ersten Mal, wo ich dann alleine hingegangen bin, bin ich auch quasi wieder auf den letzten Drücker angekommen, weil die wohl jeden Tag ändern, die Zeiten. Und ich so quasi nur am Anfang mich in ein Café gesetzt habe. Beim nächsten Tag bin ich dann aber pünktlich gekommen und saß dann in der Street und hab dann da mein Hanoi-Bier getrunken und aus dem Kronkorken, aus dem Bierdeckel, den habe ich dann auf die Gleise gelegt, wie, glaube ich, viele schon vorgemacht haben und auf Social Media auch relativ bekannt war jetzt in den letzten Monaten schon, und dann auf die Schienen gelegt habe und der Zug dann drüber gefahren ist und mir dann quasi damit dann aus dem Kronkorken mein eigenes Souvenir erstellt habe. Das nächste große Highlight war auf jeden Fall Hoi An. Also Hoi An, die Stadt an sich, die Altstadt, die Reisfelder, die Radtour, die Kokosnusstour, wirklich alles mega cool. Der Tag in Dalat mit dem Roller, wo wir dann da rumgefahren sind und diese Rollercoaster hat echt Spaß gemacht. Das Crazy House und die Maze Bar waren echt noch mega cool und auch eine große Empfehlung. Und klar hier in Saigon dann jetzt noch eben diese beiden Sachen dann über den Vietnamkrieg, sei es die Tunnel zu besichtigen selber oder eben auch das Museum mit wirklich teils echt verstörenden Bildern, die da aufgestellt wurden, war das dann noch historisch gesehen so das Großhighlight jetzt am Ende hin und auch auf jeden Fall mehr als sehenswert in meinen Augen. Und als letzten Punkt, wie ich ja gerade angedeutet habe, dann noch meine Finanzen, was ich bisher ausgegeben habe. Am Ende war es dann doch irgendwie mehr, als ich dachte. Zumal wir ja dann doch relativ teure Airbnbs dann noch irgendwie gebucht haben. Wie gesagt, man kriegt das deutlich günstiger hin. Ich habe jetzt ausgegeben, insgesamt bis heute 1.276,82 €. Beziehungsweise auf den Tagesdurchschnitt runtergebrochen waren das dann 53,20 €. was dann wieder ein bisschen günstiger war als die Länder zuvor, aber dann trotzdem noch deutlich über dem, was ich mir eigentlich als Limit gesetzt habe von 50 Euro, weil ich da gerade eh noch drüber liege. Im Allgemeinen für die komplette Reise wollte ich das eben auch wieder ein bisschen senken hier in Vietnam. Hat jetzt leider nur so semi geklappt. Und allgemein kann man Vietnam wirklich deutlich günstiger noch bereisen. Also mit 20, 25, vielleicht 30 Euro kommt man hier an sich relativ weit schon, weil es wirklich so günstig zu bereisen ist. Genau, das noch einmal zu meinen Finanzen, wie viel ich dann hier eben ausgegeben habe. Wie gesagt, war jetzt keine Low-Budget-Reise hier, weil es auch wirklich schöne Unterkünfte waren. Für den Transport habe ich noch teils relativ viel ausgegeben, leider. Mit dem Sleeper-Train am Anfang 75 Euro. Der Flug hierhin hat dann noch 90 Euro gekostet aus Thailand. Ja, wenn man jetzt aus Deutschland kommt, klar kostet der nochmal mehr. Aber das zur Vollständigkeit halber gehörte da noch mit dazu. Und genau, so geht dann meine 3,5 Wochen hier in Vietnam zu Ende. Also das Land hat mir echt mega gut gefallen. Müsste ich mir jetzt entscheiden, würde ich trotzdem noch sagen, dass Thailand mir einen Ticken besser gefallen hat. Vietnam hat, glaube ich, in meinen Augen die schönere Natur und es ist nochmal einen Ticken günstiger auch. Aber dafür hat Thailand das leckere Essen, finde ich. Hier habe ich dann das Pho Ya probiert oder das Banh Mi. Banh Mi ist dieses große Baguette, was man mit verschiedenen Sachen belegen kann und es hier an jeder Ecke gibt zu kaufen, auch wirklich sehr günstig. War beides recht passabel, aber jetzt nichts Herausragendes für mich. Und so gefällt mir dann doch Thailand immer noch einen Ticken besser. Aber andersrum, wenn dir Thailand schon gefallen hat, dann wird dir Vietnam auch, denke ich, gefallen. Wie gesagt, an den Verkehr mit den vielen Menschen und dem Chaos muss man sich erst ein bisschen gewöhnen. Da kommt man aber nach ein paar Tagen auch rein und über die Straße laufen ist jetzt hier auch eine Selbstverständlichkeit und sehr easy für mich. Und so wirklich ein echt schönes Land. Also irgendwann werde ich nochmal wiederkommen, weil ich jetzt den Hajiang Loop auch übersprungen habe, weil es vom Wetter her halt nicht ganz so cool war mit 2 oder 3 Grad und bewölkt. Das wollte ich mir dann für wann anders nochmal aufsparen. So hat mir Hanoi mit am besten gefallen von den Städten her. Hoi An hat mir, glaube ich, am besten gefallen als die Lieblingsstadt hier in Vietnam. Und so gingen die 3,5 Wochen dann für mich auch wieder schnell um. Ich habe sie sehr genossen hier. Es war echt ein schöner Besuch. Es war schön, meinen besten Freund wieder gesehen zu haben. Es war schön, neue Leute kennengelernt zu haben und neue Freundschaften schließen zu können. Das war echt klasse. Und so habe ich, glaube ich, echt das Beste aus dem Besuch hier gemacht. Und genau, jetzt freue ich mich auf jeden Fall auf die weitere Reise noch. Wie gesagt, morgen geht es dann auf die Philippinen, jetzt für den restlichen März noch. Genau, ich nehme die hier gerade am 5. März auf, für den Kontext eben. Da werde ich dann jetzt nur 3,5 Wochen verbringen, bevor es dann anschließend nach Japan geht. Und ja, also wirklich krass, wo die Zeit jetzt hin ist. Die 3,5 Wochen sind so umgegangen. Es hat mir echt mega gut gefallen. Und ich kann es dir auf jeden Fall sehr ans Herz legen, einen Besuch in Vietnam einzulegen. Also wenn es irgendwie nach Südostasien gehen sollte. Ich meine, Vietnam ist kein großer Geheimtipp mehr. Aber ich verstehe auf jeden Fall den Hype oder die Beliebtheit des Landes. Es ist wirklich günstig, es ist einfach zu bereisen. Du findest überall eine Unterkunft, du findest überall Transport von A nach B. Und wirklich fürs Backpacking, gerade für Einsteiger, echt eine super Empfehlung auch. Und genau, damit möchte ich es dann für die heutige Folge auch wieder belassen. Ich werde jetzt gleich noch in die Stadt starten und mir noch was zum Abendessen holen. Und genau, morgen geht's dann weiter. Wenn du immer noch dran sein solltest, sag ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch jemanden kennen solltest, der vielleicht bald eine längere Reise plant, vielleicht nach Südostasien möchte oder vielleicht sogar nach Vietnam möchte, dann wäre doch die Folge vielleicht ein wenig für Tipps und Inspiration was für ihn. Würde ich mich sehr freuen, wenn du die Folge mit ihm teilen würdest, sodass der Podcast dann auch noch weiter wachsen kann. Genau, vielen Dank dafür und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Bis dahin, ciao, ciao.